Nach Jahrzehnten an der Macht stürzte im Dezember in Syrien die Familie von Bashar al-Assad. Assad floh nach Moskau und hinterließ ein vom Krieg gezeichnetes Land. Im Westen wurde aufgeatmet, schließlich galt Assad als erklärter Gegner der Amerikaner und Europäer. In Wien gingen Zehntausende Syrer auf die Straßen, in Deutschland zogen sie mit Fahnen und Parolen über Weihnachtsmärkte. Seit Tagen erreichen uns aber fürchterliche Fotos und Videos. Es sind offensichtliche Hinrichtungen und Leichenberge. Die Aufnahmen sollen aus Syrien stammen und vor allem Angehörige der Volksgruppe der Alawiten zeigen. Zu diesem Thema begrüßen wir nun den Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Zunächst war von hunderten Opfern die Rede, dann von über 1000 Zivilisten. Die US-Bloggerin Pamela Geller nennt die Zahl von 17.000 Toten. Was können Sie zum Ausmaß der Gewalt sagen?
Da gibt es sehr widersprüchliche Informationen und es ist natürlich auch ein hochemotionales Thema. Insofern ist es sehr schwierig, hier irgendetwas Sicheres zu sagen. Ich würde mich zurückhalten und würde gar nichts an Zahlen sagen, denn wie gesagt, es ist alles möglich und wir haben keinerlei Anhaltspunkte, was nun wirklich geschehen ist.
Die Übergangsregierung behauptet, es habe einen Angriff auf Sicherheitskräfte gegeben. Vertreter der Alawiten sprechen von ethnischen Säuberungen. Was wissen Sie über den Ursprung der Eskalation?
Der Ursprung liegt schon etwas zurück. Es gab in der Tat brutale Übergriffe gegenüber den Sicherheitskräften des neuen Regimes, und zwar schon im alten Jahr, Ende Dezember, sollten einige der Protagonisten des abgesetzten Assad-Regimes verhaftet werden. Und die wurden im Stammland der Alawiten in einen Hinterhalt gelockt und ermordet. Und dass das natürlich nicht folgenlos bleiben konnte, das konnte man damals schon absehen. Nur damals in dieser Zeit, nach Weihnachten, hat das niemand so besonders interessiert. Dann kam am vergangenen Donnerstag erneut ein Angriff auf Sicherheitskräfte und da kam dann jetzt der Gegenschlag. Wobei das natürlich exzessiv war. Also die Maßnahmen, die dann ergriffen wurden, waren bei weitem überzogen. Und es waren ja nicht nur Sicherheitskräfte im engeren Sinn, sondern da wurden ja auch Milizen losgelassen auf die Alawiten. Man muss denken, dass es sehr viel Hass gegen die Alawiten gibt, denn sie waren praktisch die Träger des alten Regimes. Und insofern gab es da sicher viele Menschen auch im Rahmen von unregulären Kräften, Milizen, die Rache nehmen wollten für all das, was ihnen angetan worden war.
Der gestürzte Machthaber Assad und seine Familie sind Alawiten. Können Sie uns mehr erklären zur Bedeutung dieser Volksgruppe während der Regierungszeit? Wie war das Staatswesen aufgebaut?
Die Alawiten waren praktisch das zentrale Element in diesem Herrschaftssystem. Sie waren ursprünglich in Syrien marginalisiert. Deshalb sind sie gerne ins Militär gegangen. Dazu brauchte man zunächst keine weiteren Voraussetzungen. Und das war ein Bereich, in dem man sich ein wenig entfalten konnte. Und diese Tendenz hat auch Hafiz al-Assad, der Vater des jetzt abgesetzten Präsidenten Bashar al-Assad, wahrgenommen. Der ging ins Militär, fiel auf wegen seiner Fähigkeiten, wurde zum Verteidigungsminister 1970 und wurde dann 1971 Präsident des Landes. Und er hat es verstanden, das Land mehr oder weniger den Alawiten zu unterjochen. Er hat in alle Schlüsselpositionen Alawiten gesetzt, hat Alawiten in Polizei und Armee und auch in der Politik und in der staatstragenden Baath-Partei zu den wichtigsten Funktionsträgern gemacht und damit auch sichergestellt, dass seine Familie das Land kontrolliert. Und die Alawiten waren froh, auf diese Weise eine Position zu haben im Land, die sie sonst nie erhalten hätten.
Also einerseits ist es ja verständlich, dass ich solche Positionen mit Menschen besetze, denen ich vertraue. Andererseits sind sie dann ja überrepräsentiert gegenüber den anderen Volksgruppen.
Ja, vor allem haben sie ja nicht die Möglichkeit, durch Leistung oder besondere Fähigkeiten in eine Position zu kommen, sondern sie werden einfach deshalb akzeptiert oder nicht akzeptiert, weil sie Alawit oder nicht Alawit sind. Man vertraut dort immer noch vor allem der Familie, der Sippe, dem Stamm und der Ethnie und der Religionsgemeinschaft. Da hat sich nichts geändert. Da sind diese archaischen Loyalitäten immer noch vorhanden.
Können Sie uns erklären, welche religiösen Unterschiede es gibt zwischen den Alawiten und der islamischen Auslegung der aktuellen Übergangsregierung?
Die Alawiten sind entstanden im 9. Jahrhundert, also vor sehr langer Zeit, aus dem schiitischen Islam. Und zwar haben sie da eine sehr außergewöhnliche Entwicklung genommen. Das ist eine Dreifaltigkeit, die an der Spitze steht mit Ali, dem Vetter, dem Cousin des Propheten Mohammed. Der Prophet Mohammed spielt die zweite Rolle und dann gibt es noch Salman al-Farisi, einen der ersten Prophetengenossen, der erste Iraner, der überhaupt den Islam angenommen haben. Und diese drei verkörpern im Rahmen der Seelenwanderungslehre dieser Sekte die derzeitige Trinität. Wobei Ali nicht ein Mensch ist, wie er das historisch war und wie er auch von den anderen Schiiten und Sunniten gesehen wird, sondern das ist eine Lichtgestalt. Also da kommen auch manichäische Einflüsse zum Tragen. Dann werden Feste auch der Zoroastrier und der Christen gefeiert. Also das ist ein sehr synkretistischer, heretischer Glaube, der in der Tat wenig mit dem ursprünglichen Islam zu tun hat, sondern doch mehr den Charakter einer Sekte hat.
Etwa 70% der Bevölkerung von Syrien sind hingegen Sunniten. Wie blicken Sunniten auf Alawiten?
Sunniten sehen Alawiten als Heretiker, als Abtrünnige, als Menschen, die dem Islam schaden. Es gibt bereits aus dem 14. Jahrhundert eine Fetwa, also ein religiöses Gutachten. Das heißt, die Alawiten, damals Nusayriya noch genannt, seien schlimmer als Juden und Christen. Und die Alawiten haben deshalb vor allem in Bergländern gelebt, in bergigen Regionen an der Küste, um sich dem direkten Zugriff der Sunniten in den Ebenen zu entziehen.
Wenn wir jetzt auf dieses mögliche Massaker gucken, was sind aus Ihrer Sicht die Beweggründe? Ist das jetzt ein Racheakt für die vergangenen Jahrzehnte alawitischer Regierung oder ist das tatsächlich auch religiös motiviert?
Da kommt viel zusammen. Das ist sicher ein Racheakt, das ist eine Revanche für das viele Schlimme, das das Regime angetan hat, seinen Gegnern und auch Menschen, die zufällig in seine Schusslinie kamen. Das war wirklich schlimm, wenn man sich ansieht und anhört, wie es in den Gefängnissen des Regimes zugegangen ist. Das ist kaum vorstellbar für unsere Dimensionen. Da ist Bautzen, das immer so genannt wird als Beispiel für die schlimme DDR-Justiz, direkt ein Erholungsheim. Und dann ist es natürlich auch die Notwendigkeit für das Regime, die Nester und die Strongholds der Alawiten und damit des Assad-Regimes auszulöschen. Ja, wir müssen bedenken, dass dieser Übergriff alawitischer Kräfte auf die Sicherheitskräfte des Regimes ja auch bedeutete, dass die Assad-Clique immer noch Macht hat und dass die Alawiten immer noch nicht ihren Rang aufgeben wollen, ihren Vorrang im Land. Und um diesen Machtfaktor der Alawiten auszuschalten, musste eben auch entschieden vorgegangen werden. Wobei das nicht heißen soll, dass man diese Untaten, die da geschehen sind, rechtfertigen soll, aber es erklärt vielleicht, warum es doch eher brutal war. Dass da vielleicht auch Religiöses eine Rolle gespielt haben mag, will ich nicht ausschließen, aber das war sicher nicht das Entscheidende.
Aber die Bilder, die wir da sehen, gehen wir mal davon aus, die kommen aus Syrien, die sind authentisch, die sind ja wirklich schockierend. Also da geht es um Leichenberge von Frauen, Kindern oder auch Männern an Straßenrändern. Das ist doch mehr als nur eine kleine überschießende Reaktion.
Nein, das ist der Hass, der auf das Regime und seine Nutznießer und seine Helfershelfer im Land durchaus besteht. Und natürlich auch die Bemühungen und der Entschluss der jetzigen Machthaber, nichts mehr aufkommen zu lassen, was in irgendeiner Weise bedrohlich werden könnte. Also die Alawiten müssen auch als Machtfaktor aus Sicht des Regimes ausgeschlossen werden.
Allerdings hatte ja die Übergangsregierung in Damaskus angekündigt, auch Minderheiten schützen zu wollen. Und jetzt nach wenigen Monaten dieser Vorfall, wie glaubwürdig ist das Versprechen dann? Also Minderheiten schützen ja, aber wir müssen die Machtbasis der Alawiten wieder brechen und dabei können halt auch 100 oder 1000 zivile Opfer passieren.
Ja, in dieser Ausdrucksweise könnte man das akzeptieren. Das ist ja nicht wie bei uns, wo man bei jeder Maßnahme dreimal Rechtsstaatlichkeitsprüfung macht, sondern da werden einfach Dinge gemacht, die man für notwendig und sinnvoll hält. Und man hat deshalb ja auch Milizen eingesetzt, damit in der Tat Leute dabei sind, die nicht so leicht nachzuverfolgen sind, dass da Leute die Drecksarbeit gemacht haben, die aus dem Untergrund und Hintergrund kommen und die man nicht verantwortlich und haftbar machen kann. Aber in der Tat, die Alawiten sind keine normale Minderheit, so wie etwa die Drusen oder die Christen, sondern es sind eben die Träger des Assad-Regimes. Und das muss man immer im Hintergrund haben. Die alawitische Teilautonomie, die es da gab, die kann das Regime in Damaskus nicht dulden. Und wir haben gesehen, dass das jetzt sehr deutlich wurde. Und in der Tat, Sie haben recht, das ist mehr als eine kleine Revanche oder ein Ausschalten von Gegnern. Das geht schon in Richtung Genozid.
Es gibt ja auch mehrere hunderttausend Christen und mehrere hunderttausend Drusen, die Sie gerade angesprochen haben. Wenn ich mir als Christ oder Druse das jetzt anschauen würde, wie mit anderen Minderheiten umgegangen wird, dann könnte ich ja auch Befürchtungen haben. Schließlich ist der christliche Glauben ja auch konträr zu dem Glauben der Sunniten.
Einerseits ja, andererseits nein. Einerseits sehen die Christen natürlich auch, dass die Alawiten in der Tat das verkörpern, was Assad war und was sein Regime war und sind die Nutznießer und diejenigen, die es auch möglich gemacht haben. Das sehen die Christen schon und die Drusen auch. Andererseits gab es ja auch jetzt schon christliche Opfer. Also es gibt Berichte von Augenzeugen, die sagen, es seien auch Christen schon mit umgebracht worden. Das gäbe natürlich wirklich nicht nur den Christen, sondern uns allen Anlass doch zu großem Misstrauen und großen Befürchtungen. Andererseits ist es ja nicht so, dass der Islam Christen nicht leben lässt, auch im klassisch-islamischen Staat. Und die haben ihre Rechte, die natürlich nicht denen der Muslime gleich sind, aber sie haben durchaus ein Recht zu existieren, wenn sie sich den Bedingungen unterwerfen. Es ist natürlich keine Staatsbürgerschaft auf gleicher Ebene mit den Muslimen.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder Bilder und Videos aus Syrien gesehen, wo auch christliche Feste begangen wurden, also auch das Weihnachtsfest öffentlich gefeiert wurde und es gab öffentlichen Weihnachtsschmuck. Das ist ja tatsächlich ein Leben des Glaubens, wie wir es uns vorstellen. Können Sie sich denken, dass das jetzt unter dieser Regierung wieder möglich ist?
Ja, schon im vergangenen Weihnachtsfest gab es ja Weihnachtsbäume in der Mitte von öffentlichen Plätzen in Großstädten. Die wurden zwar dann angegriffen, man weiß nicht genau von wem, aber es gab immerhin diese Weihnachtsbäume. Das war natürlich auch ein Versuch des Assad-Regimes, seine offizielle Ideologie zur Schau zu stellen. Die haben ja gesagt, für uns gibt es keine konfessionellen Unterschiede mehr. Die Baath-Partei will ja eigentlich diese Unterschiede überwinden. Andererseits war es aber gerade das Assad-Regime, das eben durch diese Bevorzugung der Alawiten, die sie eben auch brauchten, sehr starke Gräben gegraben hat zwischen den verschiedenen Konfessionsgruppen.
In Europa leben mehrere Millionen Syrer. Die meisten von ihnen sind in den vergangenen 10 bis 12 Jahren gekommen. Ist es für Sie möglich, jetzt zurück in die Heimat zu gehen? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Also ich sehe, dass die Syrer sehr zurückhaltend sind, was die Rückkehr angeht. Die wissen ja nicht, was kommt. In der Tat, wie Sie gesagt haben, wer weiß, was noch alles kommt und wer weiß, was den Minoritäten passiert. Und wer weiß, wie das Zusammenleben zwischen Sunniten und Alawiten sich gestaltet. Und dann gibt es ja auch Sunniten, die zwar Sunniten sind, aber eben keine Islamisten und die eigentlich ein eher modernes, westlich geprägtes Leben führen wollen. Und nicht eine Existenz, wie es in einem islamischen Gottesstaat notwendig ist.
Was wird Syrien denn werden? Was ist so Ihre Vermutung?
Das ist noch sehr die Frage, ob es wirklich ein sehr islamistisches Land werden wird, wie manche befürchten, oder ob die jetzigen Machthaber das verwirklichen, was sie angekündigt haben, dass sie doch sehr moderat sein werden und dass sie sich zurückhalten werden. Das wissen wir noch nicht, das ist schwer zu sagen. In der Tat kommen sie aus einem islamistischen Hintergrund und haben auch schon zusammengearbeitet mit anderen islamistischen Gruppen. Insofern sollten wir ruhig skeptisch sein. Das wäre das Wichtigste für uns. Und nicht uns gleich anbiedern und versuchen, diese Leute von vornherein zu unterstützen, sondern erst einmal sehr zurückhaltend sein. Die syrische Regierung muss erst mal überkommen und muss erst einmal zeigen, was sie machen möchte und was sie machen kann und wie sie das Land gestaltet. Und dann kann sie auch auf Hilfe von westlichen Staaten rechnen.
Es gibt ja bereits eine Form von Hilfe. Also vor einigen Tagen wurden Sanktionen gegen Syrien ja bereits gestrichen. Und am kommenden Montag tagt auf EU-Ebene die Konferenz an der Seite von Syrien.
Ja, da müssen wir eben sehen, wie das gestaltet wird. Also ich halte es für verfrüht, jetzt schon Zusagen zu machen und jetzt schon Wohltaten zu verteilen und jetzt schon Gelder zu schicken. Das halte ich nicht für den richtigen Weg, denn wir wissen ja in der Tat noch nicht, was da noch kommt. Sie haben ja selbst angesprochen, wie das im Gebiet der Alawiten aussieht. Und bevor wir hier nicht Sicherheit haben, was da genau passiert ist und in welchen Dimensionen und wie das dort weitergeht, würde ich keine Zusage machen. Man sollte diese Hilfe streng konditionalisieren. Also Bedingungen setzen, was man gibt und was dafür erfüllt werden muss.
Das Beispiel mit der freiwilligen Rückkehr habe ich ja bereits gemacht. Jetzt das Beispiel mit der unfreiwilligen Rückkehr. Halten Sie es für verantwortungsvoll und vertretbar, Syrer von Europa nach Syrien abzuschieben?
Das kommt immer darauf an. Also ich würde jetzt nicht eine Familie mit 5 Kindern abschieben, aber einen Gewalttäter, einen Straftäter würde ich in jedem Fall und sofort abschieben. Und da könnte man natürlich auch das Regime beim Namen nehmen und kann dem Regime sagen, wenn ihr Menschen, die wir abschieben wollen, nicht nehmt, dann brauchen wir uns gar nicht weiter zu unterhalten über weitere Hilfen. Das wäre schon mal ein erstes Druckmittel.
Also eher eine härtere Verhandlungsart wie Donald Trump als eine weichere, wie wir sie möglicherweise in den vergangenen Jahren aus Europa gesehen haben.
Wir sind jahrzehntelang schlecht gefahren mit den weicheren Verhandlungsmethoden. Wir haben immer den Ländern alles Mögliche gegeben und im Gegenzug eigentlich wenig bekommen. Wir haben ja auch auf diesen arabischen Frühling vertraut. Und was ist daraus geworden? Nichts. Und in der Tat hat sich ja die Situation nicht verbessert. Insofern müssen wir doch sehr zurückhaltend sein und man muss sich nicht auf Trump berufen, wenn man sagt, unsere Partner müssen ihren Anteil der Abkommen erfüllen. Und da muss man eben, wie gesagt, Hilfe auch von Bedingungen abhängig machen.
Der News-Journalist Jan A. Karon hat gestern getwittert, dass es ein Angebot der Taliban gäbe, pro Woche 200 ausreisepflichtige und straffällige Afghanen aufzunehmen. Dafür müsste die Bundesregierung diplomatische Beziehungen nach Kabul aufnehmen. Was würden Sie empfehlen? Machen oder nicht machen?
So jedenfalls nicht machen. Das ist ja so eine Art Erpressung und das braucht man nicht zu tun. Man könnte jetzt erst einmal aufhören, überhaupt Hilfsleistungen nach Afghanistan zu schicken. Es gehen ja nach wie vor Hilfsleistungen nach Afghanistan. Und das muss ja nicht sein, wenn die afghanische Regierung nicht mitspielt. Aber sich auf diese Weise erpressen zu lassen, halte ich für kontraproduktiv.
In Syrien kam es in den vergangenen Tagen zu einem erheblichen Ausbruch der Gewalt. Dabei sollen nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte über 1000 Zivilisten getötet worden sein. Andere Beobachter fürchten deutlich mehr Opfer. Täter seien radikale Muslime, Opfer die Volksgruppe der Alawiten. Wir sprachen mit dem Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Mehr von ihm lesen Sie in seinem Buch Die Araber und Europa, erschienen bei Kohlhammer. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.